Quatsch gerade eben was über die Folgezeit erzählt und dass da ja auch Command-Line-Applications teilweise ganz wichtig sind, wird uns der Christian jetzt erklären, wie man coole Command-Line-Applications in Ruby baut.
Ja. Dankeschön für die nette Ankündigung. Also, wie gesagt, ich bin der Christian Verforz. Erstmal was über mich. Ich bin Informatikstudent der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Bin Mitglied der Informatikfakultät, wie man sich das sicher vorstellen kann. Bin in meinem letzten Semester, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und bin daher etwas beschäftigt nebenher noch gewesen. Also, ich interessiere mich für Ruby. Leider Gottes machen wir da nichts mit in der Uni, aber ja, man versucht sich halt trotzdem immer auf dem Laufenden zu halten. Ich benutze sehr gern die Command Line, wie sicher alle, die hier sitzen, auch tun werden, sonst wärt ihr nicht hier, hoffe ich zumindest. Also jetzt mal kurze Frage, wer benutzt denn aktiv die Command Line? Aktiv. Also nicht einfach aufmachen und mal einen Ping machen, das zählt nicht. Also Google Ping zählt nicht als aktives Nutzen, das läuft dem her. Also doch schon ziemlich viele. Wer programmiert auch Command Line Apps? Wer betreut gerade aktiv ein Open-Source-Projekt in Richtung Command-Line? Na gut, etwas weniger. Aber gut, vielleicht ändern wir das ja heute. Warum die Command-Line? Weil sie schnell und effizient ist. Das heißt, man kann damit meistens Sachen schneller erledigen, als man auf einer GUI-Oberfläche machen kann. Also zumindest bin ich meistens schneller als die 15, 20 Klicks, die für eine Einstellungsänderung notwendig sind. Weniger Ablenkung durch Bildchen. Gerade Windows 8 ist ein gutes Beispiel, wie man Leute gut ablenken kann und auch von der Arbeit abhalten kann. Lässt sich gut automatisieren. Das ist das eigentlich eins der Hauptargumente für Kommando-Lines-Apps, dass man in der Lage ist, Sachen zu automatisieren, dass man sie nicht manuell immer und immer wieder wiederholen muss. Bestes Beispiel ist, wenn man eine Einstellung in der GUI vornimmt, muss man die jedes Mal immer wieder bei jedem Nutzer von Hand vornehmen, wenn es keine Config-Operation dafür gibt. Ansonsten kann man das über die Command-Line-App schön mit zum Beispiel Puppet oder mit Ansible oder whatever you're using schön automatisieren und muss das sich nicht jedes Mal wieder durchklicken. Das ist auch mein Argument gegen Microsoft und Windows-Produkte, weil man sich da immer wieder durch allen Scheiß durchklicken muss. Und es ist einfach cooler. Also ich finde es immer schön, wenn die Leute dann da stehen und Sachen, die man normalerweise mit 15 Mausklicks macht, schön mit einer Zeile Code lösen kann auf der Kommandozeile. Und die Leute sagen, oh, ist Magie. Nein, nein, man weiß einfach, welche Tools man nutzen muss. Was macht eine gute Kommando-Line-App aus? Das ist immer das Wichtigste. Die Grundfrage, was macht das eigentlich, dass es cool wird nachher? Dass man nicht einfach da was benutzt. Zum Beispiel, es gibt ja viele Kommando-Line-Apps, die sind echt scheiße zu benutzen, weil keiner weiß genau, was die tun und wie sie funktionieren. Sie funktionieren einfach. Das heißt, sie müssen einfach zu benutzen sein. Da gehe ich später aber noch darauf ein. Sie müssen hilfreich sein. Das heißt, sie müssen einen Zweck erfüllen, der auch genau definiert ist, dass den Nutzern auch klar ist, was das Ding tut, dass es keine eierlegende Wollmilchsau ist, die alles tut und der User eigentlich überschlagen ist mit Optionen und Parametern und Möglichkeiten, sondern dass sie eine Funktion darstellt und dass sie auch vom User direkt erschlossen werden kann. Das mit anderen zusammenspielen ist immer ganz wichtig, dass man also auch darüber nachdenkt, wenn man eine Kommandozeilen-App schreibt, dass es auch andere Kommandozeilen-Apps da draußen gibt, die zum Beispiel einen Standard-Input, Standard-Output nutzen, dass man da vielleicht nicht nur einfach grafisch schön darstellen soll für den Nutzer, sondern dass man auch daran denkt, dass es automatisierungswütige User gibt, die vielleicht sich über ein kleines Fleck freuen würden, um die Ausgabe programmlesbar zu machen. Dann Default-Einstellungen, das ist immer das Wichtigste, dass man gute Default-Einstellungen hat, aber trotz allem konfigurierbar bleibt. Es ist so ein kleiner Spagat, dass man einerseits immer gute Default-Optionen setzt, damit der User sich nicht erst durch die ganze Manpage durcharbeiten muss, dann nochmal das User-Forum aufmacht, dann nochmal den IRC-Channel nachfragt und dann doch noch einen Developer ein Issue öffnet, weil er einfach keine Ahnung hat, welche Optionen er jetzt setzen muss, sondern dass man sich vorher überlegt, was sind der normale Anwendungsfall und den möglichst intelligent vorzusetzen. Zum Beispiel, dass da zum Beispiel beim zum Beispiel User-Ad, dass der Home-Verzeichnis oder halt auf /home liegt und nicht einfach woanders oder dass der immer mit angegeben werden muss. Aber dass man auch noch konfigurierbar bleibt. Einfach zu installieren, es nützt nichts, wenn, das habt ihr sicher jetzt gerade beim Deployment, da sage ich euch jetzt nicht mehr viel, glaube ich, dass man quasi in der Lage ist, das einfach zu installieren, dass es kein großer Akt ist, den Code runterzuladen, ihn zu kompilieren, die richtigen Stellen zu kompilieren, dass es keine richtige Makefile gibt, dass der Build fehlschlägt und dass man sich erstmal gut durch 30 Seiten Dokumentation durchlesen muss, bevor man das Ding überhaupt nutzen kann, das soll aufhören. Gute Fehlermeldungen, da kommen wir später zu, da gibt es ja, Windows ist ja nicht so gut da, was das angeht. Einfach zu erweitern und warten, das ist jetzt so für die Programmierer, wenn man auch Leute dazu bringen möchte, mit zu contributen, ist es wichtig, dass es einfach zu lesen ist, dass man jetzt nicht selber seinen eigenen Command-Line-Interpreter geschrieben hat quasi, der in der Lage ist, alle Optionen selbsttätig zu parsen, zu lesen und zu ändern, sondern dass man da schon bestehenden Code nutzt und auch daran partizipiert, sonst kriegt man dafür nicht viel mit, also bringt man nicht viel User dazu, es zu nutzen. Bringt Farbe ein, jeder mag es bunt, auch die Konsole ist lustigerweise farbfähig. Wer von euch nutzt eine nicht farbfähige Konsole? Okay, einer, gut. Ja, gut, okay, das ist ein Argument. Also die Sache war, echte VT-Terminals kennen keine Farbe. Das ist richtig, aber die kommen nicht mehr ganz so oft vor. Dafür kann man vielleicht eine Option einbauen, aber Farbe an sich ist wichtig und auch richtig. Dann keine umständlichen Parameter. Das heißt, jeder Parameter sollte eindeutig sein, sich nicht doppeln und auch immer wieder gut erklärt werden. Dem Nutzer wird das Ziel klar, hatten wir gerade schon. Das heißt, er weiß, womit er nutzt, wie er das Programm nutzen muss. Hilfreich, nochmal, um das ein bisschen zu vertiefen, der Aufruf von minus h oder help bringt was. Ich hasse Kommandozeilen-Applikationen, die von minus h aufgerufen werden und sagen, sorry, das kenne ich nicht. Oder die man aufruft mit help und sagen, sorry, das kenne ich nicht. Und dann gibt man man-Programmname ein, dann kommt dieses man-page not found und dann sitzt man da und denkt sich, scheiße. Und sucht erstmal sich durch Google, bis man irgendwas findet, wo einem das weiterbringt. Das ist nicht gut. Kommandozeilen-Applikationen sollten gut dokumentiert sein. Ich höre öfter immer das Argument, ja, aber es gibt das Internet, es gibt Google, ja, aber sitz mal in einem Serverraum an einem dummen Terminal, nur mit deiner Konsole bewaffnet, im stickigen Computer, kennt das sicher hoffentlich einige, 50 Grad herrschen in diesem Scheißteil, du sitzt an einem dummen Terminal und dann sagt er dir, nee, du musst eine Wiki-Seite öffnen, du kannst keine Wiki-Seite öffnen, weil du nur Links hast. Und da wäre eine tolle Manpage echt geil. Also da hatte ich schon einige Wait-Controller-Programme, die haben mir echt jeden Nerv geraubt. Also da musste ich eine PDF öffnen. Das war an dem dummen Terminal eine echte Herausforderung. Wie gesagt, macht eine Manpage. Es kostet einen etwas Arbeit, ein bisschen zumindest, aber es ist echt wert. Das User-Feedback ist beeindruckend. Also ich habe da einige Beispiele, eine Manpage bringt viel. Also glaubt nicht, die User lesen das nicht, einige versuchen das zu finden und ich glaube, man sollte immer eine mitliefern. Zumindest solltet ihr das hier mit rausnehmen, bringt eine Manpage mit. Dann, minus h sollte einen nur einen kurzen Überblick liefern. Es gibt Programme, da ruft man minus h auf und die tippen dann 3 Seiten Hilfstext aus. Das ist nicht nützlich. Sie sollen einen kurzen Überblick geben und der Rest sollte in der Manpage stehen. Also minus h sollte kurz alle Parameter auflisten, vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass mit der Option minus h und einem Programmparameter mehr Hilfe zu diesem Befehl aufgerufen werden kann. Aber die Grundlage soll sein, dass minus h eine Information ausgibt, die auf einem Terminalfenster normaler Größe passen kann. Damit man in der Lage ist, nicht von Informationen erschlagen wird, sondern auf kurzen Blick das sehen kann, die Stichwörter sehen kann, die man braucht, um in der Manpage nützliche Sachen zu finden. Dann Manpage so ausführlich wie möglich. Das heißt, alles, was ihr an Informationen über euer Programm habt, was ihr wisst, vielleicht sogar Designing-Entscheidungen, packt das ruhig alles in die Manpage rein. Die Dinger sind super durchsuchbar. Das heißt, die meisten Manpage-Reader können und sollte man auch die schöne Suche benutzen. Das heißt, packt alles in Informationen rein, was ihr glaubt, was der User irgendwann mal brauchen könnte. Und ja, hofft, dass ihr sie auch findet. Dann mit anderen zusammenspielen. Na gut, das gibt es auch Höckchen auf Stöpkes. Exit-Codes benutzen. Wer von euch hat schon mal Exit-Codes ausgelesen? Ja, sehr schön. Wie gesagt, die sollten auch gesetzt sein. Ich kenne einige Programme von Kommilitonen zum Beispiel, die setzen keine Exit-Codes. Das ist sehr unnütz, weil wenn man automatisiert, möchte man gerne wissen, ob etwas erfolgreich durchgelaufen ist oder ob es nicht erfolgreich durchgelaufen ist. Das heißt, Exit-Codes sollten halt immer gesetzt sein und auch sinnvoll gesetzt sein. Standard-Output und Standard-Error sollten richtig benutzt werden. Das ist besonders wichtig, wenn man Sachen umleiten möchte. Das heißt, ich hatte schon den Fall, dass die Error-Messages mit auf den Standard-Output ausgegeben wurden. Das heißt, ich habe nicht gesehen, dass ein Fehler durchgelaufen ist, weil er mit in die Log-Files reingeschrieben wurde, weil ich die Programmausgabe umgeleitet habe. Ja, wenn er ein Standard-Error gewesen wäre, hätte ich ihn gesehen. Das hat mich 10 Terabyte Daten gekostet. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, Standard-Output und Standard-Error sind sehr wichtig und sollten auch entsprechend richtig genutzt werden. Es kommt oft genug vor, dass sie nicht richtig eingesetzt werden. Dass der Nutzer zum Beispiel einfach die Ausgaben falsch nutzt und so. Es gibt von den Programmen halt viele verschiedene Möglichkeiten, das darzustellen. Aber einfach ein Printf zu benutzen für einen Error ist der falsche Weg. Das sollte jedem klar sein. Output als Input für andere Programme nutzbar. Das ist auch eine wichtige Regel, die man daraus lernt, dass zum Beispiel einige kommen, zum Beispiel LS ist im Standard nicht benutzt, also die Standardausgabe von LS ist nicht benutzbar, um sie an ein anderes Programm zu übergeben, weil er sie nämlich platzmäßig schön aufteilt. Wenn man ls-l benutzt, glaube ich, nicht l, irgendein Operator, minus 1, genau, minus 1 war das. Danke. Dann hat man eine Listenform, die man auch weiterverarbeiten kann. Das gibt für viele Programme, und das sollte man auch immer setzen, einen Parameter, der in der Lage ist, so ein Ding maschinenlesbar zu machen. Ob man jetzt, sagen wir mal, eine CSV-Ausgabe benutzt oder da JSON-Code übergibt, das ist schlussendlich jedem selber überlassen, aber dass man irgendwie in der Lage ist, mit anderen Maschinen das vernünftig zu parsen und sich nicht erst durch umständliche Tabs und sowas durchkämpfen muss und ASCII-Codes, um da überhaupt an irgendwas Sinnvolles ranzukommen. Also dass man schon in der Lage ist, das Zeug auszulesen mit einem anderen Programm. Weil das ist der Sinn, das ist das Unix-Prinzip, ein Tool für eine Aufgabe, und diese Aufgabe soll es erfüllen und möglichst sich mit anderen zusammenarbeiten lassen. Weil so kriegt man nachher Programme, die in der Lage sind, mehr zu tun, als der Entwickler ursprünglich gedacht hat, weil man einfach mehrere Programme zusammenstecken kann. Das ist halt einfach herrlich, das kriegt die GUI niemals hin. Default-Einstellung, aber konfigurierbar. Der User weiß nicht, was er will. Das weiß er nie. Und das wird er auch nie wissen. Deswegen muss es vernünftige Defaults geben. Der Profi, der sich eingearbeitet hat, wird die Defaults irgendwann ändern. Aber das soll er auch können. Aber der normale Nutzer, der nur mal eben was nachgucken will oder nur mal eben schneller mit sein Ziel erreichen will, den sollte man nicht damit behindern, dass er erst großartig das Programm konfigurieren sollte. Das heißt, im Default sollte ein Programm seine Arbeit erledigen, ohne den Nutzer großartig auf den Keks zu gehen. Also Programme, die erst großartig mit Environment-Variablen gesetzt werden müssen oder die großartig viel Config und viel Manpage-Lesen erfordern, um überhaupt sinnvoll benutzt zu werden. Ja, die gibt es, die sind vielleicht auch nötig und so, aber die sollten seltener werden. Das heißt, man sollte so wenig wie möglich den Nutzer dazu zwingen, vorher seine Programme zu aufwendig konfigurieren und einrichten zu müssen. Es gibt die Anwendungszwecke, da ist das nötig, zum Beispiel für Backup-Programme. Klar, das ist nötig, aber man sollte mit guten Defaults dazu arbeiten, dass der Nutzer halt möglichst wenig frustrierende Erfahrungen mit dem Programm hat, weil er dann zum Beispiel einen Config-Parameter vergessen hat oder ähnliches. Optionen müssen immer einstellbar sein. Nichts sollte fest im Code verdrahtet sein, dass dem Nutzer auf den Keks gehen kann. Also Optionen sollten immer möglichst viele vorhanden sein, sollten immer einstellbar bleiben. Ja, sowohl als Parameter als auch eventuell als Config-File. Das hängt halt wieder vom Programm und vom Ziel ab, aber man sollte halt jede Parametermöglichkeit auch immer als Config-File-Möglichkeit stellen und umgekehrt. YAML macht sich gut für Config-Files, einfach weil XML ziemlich bloated ist. Ich habe schon viele Java-Programme gesehen, waren nur über eine XML-File zu konfigurieren, und das war anspruchsvoll. Besonders, weil man es immer vorher durch einen Validator durchjagen muss, weil man kam sonst kryptische Error-Meldungen, die kein Mensch verstanden hat. Und YAML ist halt so der Spagat zwischen Maschinenlesbarkeit und Userlesbarkeit. Ich weiß, da gibt es auch wieder hier und da ein paar Drawbacks, aber im Großen und Ganzen macht YAML seine Aufgabe sehr gut, und es wird mit Ruby mitgeliefert, also kann es nicht schaden. Ja, einfach zu installieren. Ich würde jetzt auf den Vortrag davor verweisen einfach. Und mein kurzes Fazit ist: Ruby Gems benutzen. Gems sind toll, Gems sind schnell installiert. Game Install bringt einem meistens ans Ziel, richtet das Ding ein und es läuft. Dann zu den guten Fehlermeldungen. Ja, keine oder kryptische Fehlermeldungen sind nicht hilfreich. Ein Programm, das failt, ohne zu sagen warum, ist nie wirklich hilfreich. Kryptische Fehlermeldungen, sowas wie Code Error 24, sind auch nicht hilfreich. Oder wie dieses Windows das so schön macht, dieses Error-Bibliothek konnte nicht, Programm konnte nicht ausgeführt werden, weil Error, was auch immer. Es ist halt schwierig zu sagen, wenn du keine vernünftige Fehlermeldung gibst. Das heißt, der Nutzer sollte immer wissen, warum ein Programm nicht funktioniert. Und das möglichst auch in mehreren Sprachen, wenn es geht. Also es gibt da viele Bibliotheken, das heißt, auch gerade bei UTF-8 jetzt ordentlich implementiert sein sollte, sollte man auch mehr Fehlermeldungen möglichst in der Sprache des Nutzers oder Englisch ausgeben. Fehlercodes sind niemals nützlich und man sollte sie vermeiden. Ja, eine Frage?
Das kommt drauf an. Wenn du die gleiche Fehlermeldung an zwei verschiedenen Stellen in deinem Programm wirfst, dann sollte es unterscheiden, an welcher Stelle das ist. Und ansonsten suchst du an der falschen Stelle einen Code nach dem Fehler.
Gut, die Frage war, wenn man zweimal dieselbe Fehlermeldung wirft, sollte man unterscheiden, an welcher Stelle sie geworfen wurde. Daher würde ich dann auch als Gegenargument oder Beantwortung der Frage sagen, man sollte niemals zweimal die gleiche Fehlermeldung an verschiedenen Stellen im Code stehen haben. Das ist nie gut und das bedeutet, dass man irgendwas falsch gemacht hat in Entwicklung. Also wenn man zweimal, das habe ich schon öfter gesehen, dass man sagt, File konnte nicht geöffnet werden und du öffnest an drei verschiedenen Stellen eine File, du weißt nicht welche. Das ist dann da sollte man unterscheiden zwischen Config-File, Menü-File, also dass man die Fehlermeldung entsprechend anpasst an den Code und nicht, also Fehlermeldungen, die man mehr als einmal benutzt, sind immer falsch. Also das sollte man sich merken. Also Fehlermeldungen, die doppelt vorkommen, hat man meistens einen Fehler gemacht. Fehler sollten niemals destruktiv sein. Das ist auch eine wichtige Sache, die man mitnehmen sollte. Wenn ein Fehler passiert, sollten niemals unter keinen Umständen Daten zerstört werden. Ein Programm sollte in jedem Fall immer versuchen, zu retten, was zu retten ist und niemals Dateien auf irgendeine Weise zu versuchen zu beschädigen oder so, sondern Dateien sollten immer geschlossen werden, Pipes sollten zugemacht werden, Sockets sollten abgemeldet, alles sollte Mögliche getan werden, dass in einem Fehlerfall nichts Schlimmes passiert, was dem User nachher sein System verschießen kann. Ich weiß, das ist nicht einfach, je nachdem, welche Programmart man hat und was man da schreibt, aber das Ziel sollte immer sein, dass im Fehlerfall kein unnutzbares System zurückbleibt. Einfach zu erweitern und warten. Ja, Ruby hilft da. Dazu später mehr. Code dokumentieren. Also nicht nur Manpage schreiben, sondern auch den Code dokumentieren. Aber ich glaube, da sage ich nichts Neues. Code in mehrere Dateien aufteilen. Ja, auch damit sage ich nichts Neues. Alles bekannte Sachen. Nutzt Klassen. Auch nichts Neues. Es ist einfach, nutzt die Features eurer Sprache, um das Entwickeln so einfach und effektiv wie möglich zu machen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, dann dieses bringt Farbe rein. Menschen mögen es bunt. Gibt es genug Studien zu, die zeigen, dass Menschen auf Farben besser reagieren als auf Schwarz-Weiß. Einfach rote Farben, einfach die Farben für Warnungen zum Beispiel oder um Sachen unterscheiden zu können oder es leichter auf einen Blick erkennen zu machen. Hardtop ist ein schönes Beispiel. Hardtop ist für Farbeinsatz super toll, weil man auf einen Blick sehen kann, wo das Problem liegt, wo ein Prozess gerade sich verabschiedet, wo ein Prozess gerade Amok läuft, wie die Auslastung ist. Das sieht man im Top leider nicht so gut. Ist halt älter, ohne Farbe. Und in Hardtop kann man halt Sachen besser erkennen, sortieren, dank der Farbe. Also wo Farbe nötig, also wo Farbe sinnvoll ist, sollte man sie auch einsetzen, aber man sollte damit nicht übertreiben. Zu bunt kann nämlich auch verwirrend sein. Wie gesagt, Farben zur Hervorhebung benutzen, um zum Beispiel Fehler und etwas, ja, aber nicht übertreiben. Unter Ruby ist übrigens Rainbow toll. Das ist ein kleines Game, das in der Lage ist, Strings relativ einfach mit Farbeinstellungen auszustatten. Dass man also nicht ohne große Umstände in der Lage ist, Strings farbig ausgeben zu können. Ja, warum Ruby? Gut, wir sind hier im Ruby-Track, damit wäre die Frage beantwortet, gehen wir weiter. Ruby ist sehr bekannt geworden durch Ruby on Rails. Ich hoffe, das kennt ihr alle. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die meisten Leute Ruby nutzen, zumindest die Leute, die ich kenne. Es ist schnell und einfach. Und der Hauptentwickler Mats hat gesagt, Ruby is simple in appearance, but it's very complex in the inside, just like our human body. Eigentlich finde ich einen der besten Sätze, die man über Ruby verlieren kann. Also mehr muss man dazu nicht sagen. Es passt genau. Dann wollte ich jetzt darauf eingehen. Hätte ich einen Zwischenschritt machen müssen. Also ich wollte jetzt nochmal kurz auf ein paar kleine Gems eingehen, die einem das Entwickeln unter Ruby einfacher machen können. Hoffe ich zumindest. Es gibt da zum Beispiel einen Option-Parser, das ist quasi der integrierte Parser für das Lesen von Kommandozeilenparameter. Das ist auch eine seiner Hauptgründe, er ist integriert, das heißt, er hat keine zusätzlichen Abhängigkeiten. Für Abhängigkeiten gilt immer, je weniger man hat, umso besser. Das gehört zum einfacher Installieren. Es gibt auch einen GetOpt-Wrapper, aber den sollte man unter keinen Umständen benutzen. Das Ding ist echt unheimlich komplex. Und ich habe damit 2 Wochen gekämpft und es hat nicht wirklich richtig funktioniert. Und ich komme damit nicht klar. Wenn es Leute gibt, die mit klarkommen, von mir aus, benutzt ihn, schön und gut. Aber ich komme damit nicht zurecht, deswegen würde ich empfehlen, ihn nicht zu benutzen. Option Parser ist gut zu lesen, einfach zu erweitern. Das heißt, erst relativ schnell kommt man damit zu Ergebnissen. Also ich kann 15, 20 Minuten kann man dann ein relativ umfangreiches Kommandozeilenparameter-Tool schreiben. Natürlich ohne die dahinterliegende Funktion, einfach nur mit ein paar schönen Sachen. Contra ist es nicht so mächtig wie andere GEMs. Ja, man kann mit dem Integrierten nicht alles erwarten, aber die Standardsachen unterstützt da eigentlich ziemlich gut. Dann gibt es den Commander. Der Commander ist ein interessantes App. Er benutzt nämlich den Option Parser als Basis. Das heißt, man kann also auf das vorhandene Wissen, das man schon hat, aufbauen. Er hat ein bisschen Autogeneration für Optionen und Hilfe. Das heißt, er nimmt ein bisschen Arbeit ab, aber ich bin nicht so der große Fan von Autogenerate, weil ich dann nie weiß, was mein Code eigentlich genau tut. Aber es ist sehr hilfreich. Er unterstützt GWoll-Notifications für Mac OS X, was sehr praktisch ist. Das heißt, man ist in der Lage, aus seinem Ruby-App schöne kleine Notifications auf seinen Mac-Desktop zu zeugen. Das ist, wer Mac benutzt, wird sich darüber freuen. Alle anderen schauen da in die Röhre. Es hat eine echt wunderschöne Prozessbar. Das heißt, das hat mich immer Nerven gekostet, unter anderen Programmen so eine schöne Statusleiste anzuzeigen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand gerne nutzen würde. So Fortschrittsbalken oder so, würde man im Deutschen zu sagen. Aber das macht Commander ziemlich gut. Also Kann man sich angucken. Der unterstützt da mehrere Farben und so ein schönes, das ist ganz nett. Ja, ein paar Sachen mehr. Tor gibt es dann auch noch, das ist von den GitHub-Entwicklern. Das ist ein relativ weit verbreitet. Ich glaube, Bundler benutzt auch Tor. Ziemlich ähnlich zu Commander, nutzt aber im Gegensatz zu Commander Klassen und Vererbung. Das heißt, man erbt von der Superclass Tor, glaube ich, war das, und baut dann seine eigenen Optionsparameter darauf auf. Das heißt, für die Wiederverwendbarkeit ist das eigentlich relativ praktisch. Dann noch GLI, da wollte ich gleich noch was zu zeigen. Benutzt eine simple DSL, baut aber auch auf Option Parser auf, wie die meisten. Benutzung ist dann ähnlich zu Signature, das heißt, man hat wie bei Signature eine eigene Domain-Specific Language, in der man quasi in der Lage ist, Option-Parameter zu schreiben. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Und jetzt wollte ich euch das Scaffold zeigen. Das ist eins der interessantesten, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob das auch funktioniert, eine der interessantesten Sachen. Nehmen wir mal an, wir wollen eine To-Do-App schreiben. Und das Problem ist ja, wie fängt man da am besten an? Meisten sagen dann, ja gut, ich fange jetzt an, lege eine Ruby-Datei an, importiere mir die Sachen und mach einfach mal. Aber Scaffold kann einem was abnehmen. Ja. Sagen wir mal, wir schreiben denn das Programm To-Do. So, ist die Frage, welche Parameter erwartet ihr von einem To-Do-Applikation? Wenn ihr jetzt so eine kleine To-Do-Listenverwaltung schreiben würdet, welche Parameter hättet ihr da gerne? Check, uncheck. Ja. So. Ja, nicht mein Notebook. Und wahrscheinlich Add wahrscheinlich, oder? Ja gut, Delete. Lassen wir es mal erstmal bei Check, Uncheck und Add. Dass man so mal einen kurzen... Share. Ja gut, das kommt später, wenn wir Network Management und so machen. Das ist eigentlich relativ einfach. Und zack, wie man erkennen kann, hat das Programm quasi einem schon eine Grundliste an Dateien und Ordner erstellt. Das heißt, man hat ein lib, bin, einen Testordner, man bekommt eine readme angezeigt, man kriegt eine gem-spec, man kriegt ein paar Default-Testsysteme, eine wake-file, eine gem-file, ein paar Features-Liste, eine version-rb und eine, eine normale lib-Datei direkt angelegt. Das ist eigentlich alles relativ cool, weil man sich so quasi den Grundaufbau sparen kann, wenn man GLI benutzt und quasi schon eine Grundsache hat, an der man auch anfangen kann zu arbeiten, die auch eine relativ intelligente Aufteilung hat. Das Witzigste ist aber, wenn man jetzt die To-Do-App aufruft, mit zum Beispiel, machen wir mal Add, dann, ja gut, mache ich gleich. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das ist toll. Ja, einmal mit Profis. An sich hätte das jetzt schön funktionieren können. Naja, man kann nicht alles haben. Die Sache ist die, dass man quasi dann schon die entsprechenden Funktionen, die man oben definiert hat, aufrufen kann. Die haben zwar keine Funktion hinterlegt, aber die Stubs dafür sind vorhanden. Entsprechend ist man in der Lage, da eigentlich nur den Code, den man braucht, hinzuzufügen. Und dann läuft das. Er generiert sogar eine kleine Hilfe-File, also eine kleine Hilfesache direkt. Aber das kann man jetzt leider nicht... Ja, das kann ich machen. Wollen wir mal reingucken. Gucken wir mal erstmal, wie die To-Do-Bin aufgebaut ist. Ja, jetzt habe ich natürlich... Ja, das ist, wenn man keinen Mac hat, ne, hat man keinen Mac. Das ist die... Er required quasi die GLI, ruft seine eigene Library auf, macht halt die entsprechenden Warnungen, die wir gerade gesehen haben, für das Development-System. Und da unten geht es dann, los mit dem Include GLI-App, das ist hier das. Das heißt, da beginnt die Applikation. Und da fügt man zum Beispiel eine Programmbeschreibung hinzu. Das heißt, hier kann man einmal die Applikation beschreiben, das wird dann nachher in der Hilfe schön angezeigt. Dann kann man sich die Versionsnummer von der To-Do-System rüberholen lassen. Das heißt, man kann direkt an einem Ort die Versionsnummer definieren. Das heißt, in der Hilfe wird auch entsprechend direkt die Versionsnummer des Apps angezeigt, was bei Hilfestellung immer sehr praktisch ist, wenn man weiß, welche Version der Nutzer hat. Dann gibt es halt hier ein paar Switche. Da ist jetzt hier zum Beispiel ein Switch S definiert. Dann hat man hier einige Default-Flags. Hier wird dann Check definiert, Command Check, das wir gerade festgelegt haben. Da wird das einmal beschrieben, was Check tut. Dann wird hier ein Flag generiert, den man nutzen kann. Und hier kommt dann für Check die Programmlogik rein. Die wird quasi hier reingeschrieben. Jupp, Command-Logik hier. Also es ist relativ einfach, da sich durchzuarbeiten. Man hat quasi die entsprechenden Sachen gesetzt, muss sich dann nur von oben nach unten einmal da durcharbeiten, durch die entsprechenden Optionen. Und man ist quasi fertig. Dann kann man hier noch ein bisschen Prä-Logik, ein paar andere Sachen halt, das Übliche, was man halt gebrauchen kann. Das ist halt leider in Gottes ein bisschen Automagie, das heißt, da sind viele Sachen drin, die man vielleicht nicht braucht oder die man halt nicht auf Anhieb versteht, was sie tun. Das heißt, da sind auch ein Test, da ist ein GEMSpec drin, da ist ein AirDoc drin. Das heißt, man, Sachen, die man vielleicht privat nicht nutzt, die, sind dann halt, die muss man halt dann vorher entfernen oder umschreiben. Da ist eine Wake-File drin, da ist ein Features-Ordner drin, von dem ich keine Ahnung habe, was der eigentlich tut. Aber er ist halt da. Wir können ihn nochmal aufrufen. Ah, da sind ein paar, ach, das ist ein Test geschrieben. Ja. My Bootstrap-App kinda works. Ja, gut, okay. Ups, falsche Richtung. Das ist halt eigentlich eines der coolsten Features von GDG, dass man schon gerade in den Anfangsphasen so ein bisschen die Entscheidungen einfacher machen kann, wie man das aufbaut und in welche Richtung man gehen kann, weil so vergisst man auch nicht. Zum Beispiel so vergisst man auch nicht direkt anfangs Tests zu schreiben. Aber da komme ich auch gleich zu. Hoffe ich. Das zum Beispiel mit Manpages zum Beispiel benutze ich gerne Ron. Ron ist ein Markdown zu Manpage-Converter. Ich hoffe, ihr kennt alle Markdown. Ein tolles kleines Teil. Die Präsentation ist übrigens auch mit Markdown geschrieben und wurde mit Pandoc in LaTeX umgewandelt und dann einfach eine, mit der BMark-Class umgewandelt in eine schöne PDF. Das ist übrigens die Warsaw-Theme, ich glaube, die kennt jeder. Geht halt einfach am schnellsten. Also, ja, ich weiß, die kennt jeder. Also, generiert übrigens auch HTML im Standard, das heißt, man kann direkt auf seiner Webseite auch eine schöne HTML-Version der Manpage abliefern. Das ist praktisch, weil es gibt auch Leute, die lesen keine Manpage, was ich aber sicher schon klar gemacht habe, eigentlich nicht hier sein dürfte. Also Nachteil, du hast natürlich eine zusätzliche Dependency. Ron ist halt ein kleines Gem, Gem install Ron. Das heißt, man hat da halt wieder eine zusätzliche Dependency, aber die braucht man halt nur für das, den Build-Prozess von, dem, von der Application und nicht für die Install. Das ist keine Running-Dependency. Ja, testen. Kann man nicht viel sagen, außer testet, testet, testet. Ihr sollt, also ich bin ein Fan von lieber einen Test zu viel als einen zu wenig. Ich weiß, man kann auch zu viele Tests haben, aber ich finde lieber einen Test zu viel als einen Testcase nicht abgedeckt und damit nachher Probleme beim User. Unter Ruby benutze ich gerne Kamba. Ich glaube, kennen sich ja auch einige. Das ist Behavior Driven Test System. Das ist relativ einfach, weil man mit seiner natürlichen Sprache da quasi einen Test definieren kann und dadurch relativ einfach in der Lage ist, auch größere Systeme einfach und schnell zu testen, sodass jeder in der Lage ist, eigentlich zu verstehen, was man testet und warum man es testet. Ja, und jetzt kommen wir zu ein paar Links. Klar, einmal den Ruby-Link, dann den Link zu Tor, der GUI-Link, der Ron-Link, der Rainbow-Link und der Kamba-Link. Damit man das auch mal findet, weil Quellenangabe und alles andere, das ist halt immer wichtig. Ja, ich würde jetzt auch gerne auf die Fragen eingehen, aber ich lasse das mal einfach so laufen. Hat jemand denn eine Frage? So jetzt spontan, ja.
In Sachen Manpages und Ruby Gems. Also Manpages sind toll, aber ich habe immer so das Problem, wenn ich eine Manpage zu einem Gem hinzufüge, das ist in keinster Weise in das Man-System integriert.
Ja, das ist ein Problem unter Ruby tatsächlich. Ich muss die Frage einmal wiederholen, Entschuldigung. Also das, die Frage war, dass wenn man zwar Manpages zu seinem Gem hinzufügt, sind die nicht unbedingt über das Standard-Manpage-System verfügbar. Das stimmt, man kann sie über Gem-Man finden, was aber nicht unbedingt jedem von vornherein klar ist. Man müsste den Pfad entsprechend setzen, den Manpage-Pfad, also den Manpath, müsste man quasi seinen Ordner für die Gems hinzufügen. Das stimmt, das ist zusätzliche Hürde. Ja. Das ist leider ein kleiner Drawback. Ich hatte gehofft, ich hatte da mal eine Anfrage gestellt, ob man das nicht standardisieren kann. Da habe ich leider nicht mehr viel von gehört. Es,
was man machen kann eventuell, RubyGems hat ja Books und man kann einen Post-Install-Hook eventuell schreiben.
Der Vorschlag war, dass man einen Post-Install-Hook selber installiert, der quasi Manpage an die richtigen Stellen kopiert. Ja, ist gut, würde aber wahrscheinlich das Package-Management-System umgehen und daher wahrscheinlich eher so ein Acceptable-Hack wahrscheinlich. Also ja, das ist ein Problem mit den GEMs, aber unter GEM-Man findet man normalerweise alle Man-Pages, die mit dem GEM assoziiert sind. Das heißt, da ist man schon in der Lage, wenn man es weiß, Dokumentation nachzulesen, aber man sollte trotzdem Man-Pages machen. Es gibt immer User, die auch finden, also oder man stellt sie halt online sehr präsent, dann findet Google die. Aber man sollte schon Man-Pages setzen. Ich hoffe, die werden in Zukunft da auch ein einfaches System machen, dass die Man-Pages auch von den Systemtool gefunden werden. Ja? Ja, also der Vorschlag war User Local R für Ruby. Ja, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, das basteln die irgendwann. Also ich werde mal mit den Developern mal einen Chat führen, wenn ich da die Zeit und die Gelegenheit zu habe und sie mal fragen. Oder wenn jemand anders sich mit jemandem Kontakt hat, dann soll er sie mal fragen, ob sie da Pläne haben und da gerne was machen würden. Ja? Also die Frage ist, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, aus den GEMs ein Debian-Package zu erstellen. Ich bin kein Debian-Developer, ich nutze kein Debian, ich habe da keine Ahnung von, tut mir leid.
Es gibt ein Gem-to-Dep-Modul.
Okay, gerade war eine Wortmeldung, die sagt, es gibt ein Gem-to-Dep-Modul. Das würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich kann da leider nicht viel zu sagen, weil ich kein Debian nutze, es tut mir leid.
Hm? Im Talk vorher hat der Bart von dem FPM-Gem gesprochen, das macht genau.
Also gerade die Meldung, dass der Talk vorher, den man sich ansehen sollte, genau diese Frage beantwortet. Noch eine Frage hier vorne? Ah, das war gleich. Okay. Sind noch irgendwelche Fragen, die ganz dringend sind? Ja. Ja, es gibt bei einigen Tools, das hätte ich jetzt vielleicht auch erwähnen können, die sind in der Lage, Bash-Files, also so kleine Bash-Skripte zu generieren, die in der Lage sind, dieses Autocompletion-Files zu basteln. Gibt es? Ja. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob man die manuell platzieren muss. Also die Frage war, dass man, ob man Bash-Auto-Files generieren kann, um die Auto-Completion zu benutzen. Ja, gibt es. Es gibt Apps unter Ruby, die es unterstützen. GLI ist, glaube ich, eins in der Lage, solche Dateien zu generieren. Aber ich weiß nicht, wie die müssen, glaube ich, manuell vom User eingebunden werden. Ich weiß nicht, ob man die systemweit installieren kann über das GEM-System. Da bin ich gerade überfragt, weil ich das bisher nicht benutzt habe. Aber es geht da. Ja, das habe ich gelesen, es geht. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, wir haben noch Zeit, oder? Ja, massig Zeit, ja, ich war zu schnell. Ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen, gerade mit dem Notebook, das ich da habe. Das ist die Tastatur, ich kann mit nicht umgehen. Nein, alles schon okay. Ja, also ich glaube, da sind keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Obwohl, da hinten. Okay. Ja, die Frage, das war keine Frage, sondern eine Bemerkung. Für Init Parser ist für Legacy-Files, für Legacy-Text-Files ein super Parser. Für Legacy-Config-Test-Files, ja. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.